Letzte Woche habe ich 2 von 3 Punkten der Botschaft gepredigt. Ich habe dieselben Verse, die ich auslegen will, aber mit einer neuen Betonung. Und vielleicht habt ihr früher Sport getrieben, vielleicht treibt ihr noch Sport. Wenn der Trainer sagt, ab in die Kabine, das kann bedeuten, zieht eure Sportsachen an, oder es kann bedeuten, jetzt ist es vorbei mit dem Sport und jetzt geht's zurück ins andere Leben. Lasst uns Römer 13 aufschlagen und wir lesen die Verse 12 bis 14. Römer 13, ab Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nah. Okay, es gibt eine Dringlichkeit. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Übrigens, heute habe ich viel Bewegung hier auf der Leinwand. Man könnte sagen, viel Schnickschnack. Es könnte vielleicht Schnickschnack sein. Aber es soll nicht einfach um der Show willen sein, sondern ich hoffe, dass es eine Hilfe sein kann. Hier steht, lasst uns anständig wandeln. Es geht uns heute um einen anständigen Wandel. Und wie sieht dieser Wandel aus? Zusammengefasst sehen wir das in der zweiten Hälfte von Vers 12. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Zusammengefasst heißt es ablegen und anziehen. Deshalb ab in die Umkleide. Aber es gibt einige Einzelheiten in den Versen 13 und 14. Der anständige Wandel zieht Dinge aus. Okay, aber welche Dinge? Ich werde hier 3 Dinge aufdecken. Es sind 3 mal 2. Schlemmereien oder die Elbefelder sagt Schwelgereien und Trinkgelagen. Und dann zweitens Unzucht und Ausschweifungen. Und drittens Streit und Neid. Die Bibel sagt uns, dass wir den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen haben. Aber die Bibel sagt uns auch, dass das etwas ist, was wir ständig tun. Nun, ich stelle es mir so vor, es gibt für viele Berufe Berufskleider, sogar für Taschendiebe. Sagen wir, du trägst die Kleider eines sündhaften Wandels. Diese können Kleider sein, die dich wichtig erscheinen lassen, was nicht an und für sich schlecht ist. Die Kleider, die man trägt, sollte entsprechend seines Berufs sein. Und es gibt Menschen, die eine wichtige Rolle spielen. Und deshalb ist es angebracht, wenn sie Kleider tragen, die sagen, ich habe eine wichtige Verantwortung. Es können Kleider sein, die eine Person trägt, die ihren Körper verkauft. Vor Jahren waren wir, das war 86, in Berlin und ich habe da das erste Mal in meinem Leben eine Prostituierte gesehen, die entsprechend bekleidet war. Es können Kleider sein, die anderen Angst einjagen sollen oder Kleider, die zum Ausdruck bringen, ich kann tun, was ich will. Das sieht man auch in unserer Gesellschaft. Niemand kann mir vorschreiben, wie ich auszusehen habe. Ich war in Elbepark und habe ein teures Hemd gesehen, das so verknittert war, absichtlich nicht gebügelt. Wer so etwas zu einer Hochzeit trägt, macht eine Aussage. Ich kann machen, was ich will und es ist mir egal, was ihr davon haltet, was bei einer Hochzeit vielleicht nicht die beste Aussage wäre. Ich habe dies auf die wirklichen Kleider bezogen, aber im übertragenen Sinn gibt es Kleider des inneren Menschen auch, die ebenso eine gewisse Aussage haben. Kleider des Stolzes, der Anarchie, der Gewalt, der Verlockung, der Vortäuschung, der Lüge, der Habsucht, der Faulheit, des Selbstvertrauens, der Missachtung, vielleicht sogar der Ungeduld. Und eigentlich müsste es in der Bibel auch Stellen geben, die dies auf den Punkt bringen, und dazu kommen wir bald. Aber zieht, und dann heißt es eigentlich Werke aus, zieht die Werke aus, und das sind Werke der Finsternis. Gott möchte, dass wir das ausziehen, wie Kleiderstücke ablegen, was Werke sind, die aber zu der Finsternis gehören. Und in der Bibel ist die Finsternis nicht nur Ignoranz oder Unkenntnis, sondern moralische Verderbtheit. Finsternis wird in 1. Johannes 2 definiert als das, was nicht mit Gott im Einklang steht. Die Menschen der Welt wohnen in der Umgebung genannt Finsternis, Lukas 1, 79. Sogar das Licht in ihnen, sagte der Herr Jesus, kann Finsternis sein. Es gibt das, was wir für hell betrachten, aber das wird in den Schatten gestellt gegenüber der Helligkeit, zum Beispiel der Sonne. Also wenn das Licht in uns Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Sie halten sich für erleuchtet, sind aber verfinstert. Es gibt auch finstere Gewalten, davon spricht man auch, dunkle Mächte. Die Menschen haben die Finsternis aber mehr geliebt als das Licht. Jesus aber sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, wer Jesus hat, lebt. Wer Jesus nicht hat, bleibt im Tod. Die Finsternis kann einen Menschen überfallen. Wer aber an Jesus glaubt, bleibt nicht mehr in der Finsternis. Und Jesus sprach zu Paulus bei seiner Bekehrung, ich sende dich an die Nationen, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt werden. Also alles, was ihr in eurem Leben an Werke des Unglaubens, Werke der Sünde, Werke der Finsternis erkennt, legt das entscheidend ab. Zieht aus solche Dinge und legt sie beiseite. Was tut man aber anlegen, anziehen? Jetzt heißt es nicht Werke der Finsternis, obwohl es Werke sind, aber Waffen des Lichts. Wir gehen quasi in die Umkleide und stellen fest, es ist eigentlich eine Rüstkammer. Früher brauchte man keine Waffenrüstung. Vielleicht war man doch von dem Teufel angegriffen, aber man merkte es nicht. Friendly fire. Also wenn man im Krieg ist und von den eigenen geschossen wird, dann heißt das freundliches Feuer. Also man wurde von den Freunden getroffen, angegriffen. Der Teufel hat uns größtenteils unseren eigenen Weg gehen lassen. Hey, der ist schon auf meiner Seite. Er gehört zu mir. Also er kann machen, was er will. Ich werde meine Ammunitionen, mein Ammo, werde ich aufheben für die andere Seite. Er hat uns damals nicht wirklich angegriffen, zumindest fasse ich so auf. Gut, er hätte uns gerne gefressen, aber so unersättlich sein Appetit auch ist, frisst er nicht jeden sofort auf. Sobald wir aber die Seiten wechseln und uns zu der Mannschaft des Herrn Jesus zählen, sobald werden wir von dem Teufel auch angegriffen. Auf einmal braucht man eine Rüstung, um gegen die Angriffe des Bösen standhalten zu können. Aber im Kampf gegen das Böse in der Welt sind die Waffen des Glaubens nicht aus Stahl oder Messing oder was auch immer man damals hatte. Nein, sie sind noch mächtiger. Sie sind die Waffen der Gerechtigkeit in seinen beiden Händen. Es sind göttliche, mächtige Waffen. Damit bestehen wir gegen die Listen des Teufels und gegen die Macht der Finsternis. Und ich werde es euch auch zeigen in dieser Botschaft, aber das sind die Waffen des Lichts. Wir hatten die Werke der Finsternis und jetzt rüsten wir uns ausrüsten für das Licht. Nun, in den Einzelheiten wollen wir das auch sehen. Ich könnte wirklich lange über diese drei Paare reden können. Aber wir sollten anständig wandeln und das, was in der Nacht geschieht, ist oft nicht anständig. Weil man beobachtet wird am Tag, ändert man sein Verhalten, zumindest vorübergehend. Aber in der Bibel lesen wir von Dingen, die in der Nacht geschehen. Die betrunken sind, sind in der Nacht betrunken, heißt es. Die arbeiten, arbeiten am Tag. In dem Buch der Sprüche, in der Dämmerung kam dann die Frau aus dem Haus und verlockte den einfältigen Mann. Der Ehebruch geschah in der Nacht. Die Bibel sagt, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen. Und das sind zwei Begriffe, die zusammen einfach wilde Partys sind. Es ist mehr als nur Trunkenheit. Es ist ja also nicht einfach ein Alleiniger, der auf der Straße torkelt, was schlimm genug ist, sondern es ist, wenn er Arm in Arm mit einigen über die Straße geht und sie singen laut in der Nacht und sie ermutigen einander zur Wollust und zur Unanständigkeit. Und das ist das, was hier gemeint wird. Es heißt, man lässt sich gehen lassen, ist das Gegenteil von der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist am Ende die Selbstbeherrschung. Gott will, dass wir uns beherrschen und der Alkohol sagt oft, beherrsche dich nicht, lass dich einfach gehen. Zumindest ist die Wirkung so. Und ich habe Kirscher gesagt, meine Botschaft ist lang. Und ich habe dann diese Einzelheiten dann wirklich sehr ausführlich beschrieben. Vielleicht erwähne ich nur. Und ich möchte niemanden dazu ermutigen, Alkohol zu genießen. Aber ich würde schon ehrlich sagen, dass die Bibel nicht strikt sagt, man dürfte den Alkohol nie anrühren. Ich habe es nämlich nicht, außer vielleicht in Bonbons habe ich es gehabt. Oder in einer christlichen Versammlung beim Abendmahl. Also stellt euch vor, an allen Plätzen der Welt. Aber okay, gut. Aber was der Schwerpunkt der Bibel ist, dass gute Menschen, heilige Männer Gottes, Menschen, die selig sind, dem Alkoholgenuss verfallen sind. Die ersten beiden Beispiele in der Bibel waren Noah nach der Sintflut und das führte zu einem Fluch seines Enkels Kanaan, weil Ham sich nicht gebührlich verhalten hat, als sein Vater sich betrunken hatte. Und dann das nächste Mal ist in 1. Mose 19 und das war Lot. Das Neue Testament sagt uns, dass er ein gerechter Mann war. Seine beiden Töchter haben den Alkohol aber gebraucht, damit er nicht wusste, was er machte. Und was er machte, war Sünde. Also ich werde es nicht näher beschreiben. Aber ich sage nur, wenn die Bibel sagt, leg das ab, und dann fängt sie an, in dieser Stelle zumindest, mit Schwelgereien und Trinkgelagen. Und ich hoffe, ihr freut euch nicht auf die Partys, wo der Alkohol reichlich fließt und runterfließt. Also ehrlich gesagt, die Bibel sagt, dass wer so etwas tut, und das waren auch in den letzten zwei Seiten, die ich übersprungen habe, soll sich nicht einbilden, er würde ins Reich Gottes gehen. Das ist die Aussage der Bibel. Nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Also wenn ihr euch dafür entscheiden würdet, Alkohol zu trinken, dann bitte seid auf der Hut. Erstens, Alkohol kann einen Menschen schon betören. Viele Menschen haben gedacht, sie waren klüger und sie wurden dann ja überlistet von dem Alkohol. Und zweitens, wenn man sich dem Alkohol begibt oder ergibt, dann heißt es, das steht nicht im Einklang mit dem Leben eines seligen Menschen. Wer so etwas tut, irbt das Leben nicht. Kann es Ausrutscher geben? Kann das vorkommen? Es kann vorkommen, deshalb steht es hier. Leg das ab. Wenn das bei dir vorgekommen ist, dann sollte das das letzte Mal gewesen sein. Durch Gottes Gnade. Lass es nicht wieder vorkommen. Und also ich erzogen kein Alkohol, Punkt, aus. Ich kann damit leben. Aber wenn du dich nicht dazu entscheidest, dann entscheide dich aber vor dem Herrn, dass du den Alkohol nicht zur Sünde werden lässt in deinem Leben. Und dann heißt es nicht in Unzucht und Ausschweifungen. Dies ist nicht das übliche Wort für die Unmoral, Porneia, sondern Koite, welches Bett heißt. Und von dem sie die deutschen Worte Koitus und Koitieren herleiten. Wir wissen, dass Hebräer 13,4 die Ehe in Ehre hält und das Ehebett für unbefleckt. Dass aber die Unzucht und der Ehebruch, also Ehebruch ist nicht erlaubte sexuelle Aktivität, wenn man verheiratet ist. Und Unzucht ist alles andere, was im Gottes Sinne nicht richtig ist auf diesem Gebiet. Aber das zweite Wort, Ausschweifungen, bedeutet ungezügelte Lust, Exzess, Lüsternheit, Unverschämtheit, Schamlosigkeit. Der Herr Jesus lehrte, dass es etwas Böses ist, das aus dem Herzen eines Menschen kommt. Kommt so etwas unter Christen vor? Leider ja. Sollte es vorkommen? Nicht ein einziges Mal. Es kommt aber leider auch unter Christen vor, dass sie auf diese Weise sündigen. Aber das zieht die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft. Paulus sagt in 2. Korinther 12, in den Versen 20 und folgenden: Denn ich fürchte, wenn ich zu euch komme, dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Die Nationen wandeln so. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, Epheser 4,17, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, und jetzt kommt's, sich der, hier haben wir unser Begriff, Ausschweifung, Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unsättlicher Gier. Die Bibel sagt uns, wir haben das abzulegen. Und ich möchte einfach klar sagen, wenn das zu deinem Leben gehört, wenn du dich zum Herrn bekennst, müsstest du dein Heil in Frage stellen. Du müsstest klaren Tisch machen, das nicht mehr machen. Sonst dürftest du dich nicht einbilden, du würdest im Herrn sein. Das ist die ganze Betonung von 1. Johannes. Wenn wir sagen, dass wir ihn erkannt haben, aber wir wandeln im Finsternis, dann erkennen wir ihn doch nicht. Und dann, es heißt nicht in Streit und Neid. Okay, du hast das Partyleben und die Unmoral hinter dir gelassen, dann aber steht nicht in Streit und Neid. Gott will, dass wir die Zwistigkeit und das Aufeinander neidisch sein ganz ablegen. Das gehört zu den Werken des Fleisches. Und jetzt lese ich diese Stelle in Galater 5, ab Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, das waren die sexuellen Sünden, Gottesdienst, Zauberei, das hat mit unserer Anbetung zu tun, Galater 5, 19, 20, dann Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht und dann Parteiungen, das hat mit Streit und Neid zu tun, dann Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage, das waren die Begriffe von vorhin, und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, und das ist jetzt nicht die Ausnahme, sondern die Praxis, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Meine lieben Hörer, ich möchte uns nur klar sagen, was Gott, das Heilige Geist, zu uns gesagt hat. Die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also, wo es kein Holz gibt, da brennt das Feuer nicht mehr lang. Und wo es dann keinen Streit gibt, also kein Flüsterer eigentlich heißt es, wird der Streit auch aufhören. Also hört auf, lasst uns aufhören, unter uns Streit zu haben. Nun, ich wüsste von keinen Fällen in unserer Gemeinde, aber generell, zu Hause und wo auch immer wir sind, und auch Neid müssen wir ablegen, ausziehen. Es gibt Neid sogar unter Predigern. Neid in den Reihen der Gemeinde. Paulus sprach von solchen, die auf ihn neidisch waren, und sie waren froh, dass er im Gefängnis war. So etwas müsste man ablegen. Neid ist unverständig. Legt es ab, wenn du zum Herrn gehörst. Und wenn nicht, leg es auch ab. Aber nimm den Herrn Jesus Christus an und er wird dir dann die Kraft dazu geben. Okay, das waren drei Dinge, drei Paare. 3 mal 2 ist 6 Begriffe der Dinge, die wir ausziehen. Dann heißt es, der anständige Wandel zieht jemanden an. Vers 14, da steht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Wir wollen ständig den Herrn anziehen, nicht nur einmal. Seinen Charakter, seine Wege, seine Worte, seine Gedanken, seine Taten, seine Art. Täglich, wenn du in das Wort Gottes hineinblickst, ist es eine Gelegenheit, Christus bewusst anzusehen und anzuziehen. Man lernt von ihm die Milde, die Güte, die Barmherzigkeit, die Reinheit, das Gebetsleben, den gerechten Zorn, den Umgang mit und Liebe für Sünder, die Demut und die Sanftmut, die Freundlichkeit, die Abhängigkeit vom himmlischen Vater, den Frieden, die Geduld in der Verfolgung, das Mitleid, den Umgang mit der Heiligen Schrift, die Liebe zum Haus Gottes, das Einhalten der Gesetze Gottes und vieles mehr. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, willst du nicht in Christus sein? dich in Christus hineinbegeben. Und wenn du dann in Christus bist, willst du nicht ständig das anziehen, was Christi ist oder was Christus ist. Geh in das Wort und entdecke, wer Christus ist. Ziehe ihn bewusst Stück für Stück an, bis nur er in seiner Herrlichkeit an dir zu erkennen ist. 2. Korinther 3,18 sagt, wir schauen in das Wort und wir betrachten Jesus und wir werden in dasselbe Bild verwandelt. Ich möchte jetzt, dass ihr auch seht. Ich weiß, dass die Bibel uns in Epheser 5 sagt, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollten. Aber in Römer heißt es, zieht den Herrn Jesus an. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und es heißt, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und was sehen wir in Johannes 14, Vers 6? Ich bin die Wahrheit. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Dann haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist. In Jeremia steht, Jahwe Zidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit, zieht den Herrn Jesus an. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium. Das Evangelium nach 1. Korinther 15, ab Vers 3, ist die gute Nachricht von Jesus. Das Evangelium, EU, im Griechischen gut, und Angelas ist ein Engel, ein Bote, die gute Botschaft. Evangelium, Jesus ist das, um wen es dreht, bei der guten Botschaft. Sieh die Bereitschaft zur Evangelisation an. Vor allem dann ergreift den Schild des Glaubens. Und nicht nur ist er das Objekt unseres Glaubens und Vertrauens, aber die Bibel sagt im Alten Testament, der Herr ist mein Schild. Also er ist mein Schild. Zieh den Herrn Jesus an. Dann steht und nehmt das Helm des Heils. Jesus, Yeshua, auf Hebräisch Joshua, ist bezogen auf Rettung, Errettung. Jesus ist unser Heil. Mein Augen haben dein Heil gesehen, hat der Hochbetagte im Tempel gesagt in Lukas 2, Vers 30. Wen hat er gesehen? Jesus. Und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und Johannes 1 und auch die Offenbarung am Ende nennen Jesus das Wort. Am Anfang war das Wort und dann das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und in der Offenbarung sieht man den und er ist das Wort. Das ist Jesus, das Lamm Gottes. Zieht den Herrn an. Bewusst, täglich, nicht nur einmal, sondern immer fortwährend. Also haben wir gesehen, dass der anständige Leben, der anständige Wandel zieht Dinge aus und zieht jemanden an. Dann am Ende heißt es, pflegt das Fleisch nicht, es heißt nicht übermäßig, ich lese hier vor, und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Nun eigentlich dieses bis zur Erregung von ist nicht da. Also pflegt das Fleisch nicht zur Begierde oder zu Begierden. Aber damit es sich ein bisschen flüssiger liest, hat man diese anderen Worte hinzugefügt und die verschiedenen Bibeln haben unterschiedliche Lesearten. Aber die Idee ist, du kannst Vorsorge treffen, die dann in die Begierde führen. Pflegt das Fleisch nicht übermäßig. Und hier habe ich, muss ich ich muss nicht sagen, aber einen ganzen Tag verbracht, mir Gedanken zu machen und mir zu überlegen, wie kann ich das verständlich machen. Und ich will nicht sagen, dass das inspiriert ist. Ich habe versucht natürlich, das schriftlich zu machen. Aber ich gebe euch Informationen zum Fleisch und zur Begierde und dann werde ich euch das bildhaft machen. Also das Fleisch nach Römer 4 ist in uns anwesend. Wir haben es noch. Und wir reden jetzt nicht von Fleisch, sondern das, was in uns Begierde hat. Der Sitz unserer Verlangen. Natürlich spielt unser Körper dabei eine Rolle, aber dieses Fleisch ist unkorrigierbar. Dein Fleisch wird sich nie verbessern. Dein Fleisch wird ja immer Antigott sein. Diese Verlangen in deinem Sitz der Begierde, in deinem Fleisch, sie haben ein eigenes Gesetz, wie ein Naturgesetz in dem Fleisch, ein Prinzip der Sünde. Mach dich darauf gefasst. Es ist so. Und Johannes sagte, wenn wir sagen, wer sagt, er hätte keine Sünde? Wir haben aber Sünde. Die Sünde ist in uns. Wir sind nicht mehr im Fleisch. Okay, ich rede jetzt von den Christen, von den Gläubigen an Jesus. Wir sind nicht mehr im Fleisch. Die Worte im Fleisch definieren und beschreiben den Christen nicht. Wir sind nicht mehr im Fleisch. Wir waren es. Bevor wir an Jesus Christus gläubig wurden, hätte man von uns sagen können, er ist oder sie sind im Fleisch. Das war unsere Umgebung. Das war unsere Heimat. Das war unser Element, unser Habitat im Fleisch. Aber jetzt sind wir nicht mehr im Fleisch, sondern wir sind in Christus. Und das könnt ihr in dem Neuen Testament sehr oft sehen. In Jesus, in Gott, in Christus. Aber im Fleisch. Und manchmal sagt man, wenn man ausrastet, ha, ich war gerade im Fleisch. Nein, warst du nicht. Wenn du ein Christ bist, du warst nach dem Fleisch, aber du warst nicht im Fleisch, du bist in Christus. Wir wandeln nicht nach dem Fleisch, sondern wir wandeln nach dem Geist. Dies ist die ehemalige Richtung nach dem Fleisch und die jetzige Richtung eines Christen nach dem Geist, was ihr bald in der Illustration sehen werdet. Das Fleisch ist präsent oben, ist anwesend in uns, aber bei den Gläubigen ist auch der Geist anwesend. Der Geist war nicht in dem, der nicht errettet ist. Man sagt, oh, es gibt ein bisschen Göttliche in uns allen oder Gott ist in dir, Gott ist in uns allen. Gott ist zwar überall anwesend, es gibt keine Ecke des Universums und darüber hinaus, das nicht von Gott bewohnt wäre. Also er ist da, sonst würde es nicht existieren. Ihr könnt euch Psalm 139 anschauen. Egal wo du hingehst, ist Gott da. Aber das heißt nicht, dass du von Gott bewohnt bist, wenn du nicht sein Kind bist. Der Geist ist aber in dem Gläubigen präsent. Deshalb giltst du als Tempel, als Heiligtum, als Behausung, als Wohnstätte Gottes. Gott ist in dich hineingezogen, wenn du gläubig bist. Nun, manchmal konzentrieren wir uns auf Jakobus 1 und sagen, Begierde geht in die Versuchung, Versuchung in die Sünde und Sünde in den Tod. Und wir denken, wir können nichts dafür. Doch können wir. Römer 13, Vers 14 sagt uns, wir brauchen nicht Vorkehrungen zu treffen für das Fleisch, dass Begierde wach werden. Also Vorkehrung, das in die Begierde führt. Begierde haust schon in unserem Fleisch. Trifft man aber für das Fleisch Vorsorge, werden die Begierden wach, werden aktiv. Sie behaupten sich. Es gibt nur noch eine Stelle in dem Neuen Testament, wo dieses Wort Vorkehrungen treffen vorkommt. Und das ist in Apostelgeschichte 24,2. Ein Rechtsanwalt bedankte sich bei Felix und sagte, danke für deine Vorsorge, dass wir hier ein friedliches Leben führen können. Er sagte, König Felix, du hast die Vorsorge getroffen, damit Gutes passiert, Verbesserung. Aber hier haben wir Vorsorge getroffen, damit es Verschlimmerungen gibt. Und genauso wie einer in der Regierung Vorsorge treffen kann, damit Gutes passiert, kann es aber in unserem Leben dazu kommen, dass wir Vorsorge treffen, die Konditionen schaffen, damit es nicht Verbesserungen, sondern Verschlimmerungen gibt. Und Paulus sagt, und der Heilige Geist natürlich, sagt uns, trefft keine Vorsorge für das Fleisch, damit das Begierde wach werden oder die in die Begierde führen würden. Begierde haust da, aber trefft keine Vorsorge für das Fleisch, damit die Begierde nicht wach wird, aktiv wird. Aber die Begierde, wenn sie wach wird, wenn sie aktiv wird, wie wirkt sie dann? Jakobus 1 sagt uns, sie reizt und verlockt. Also sind zwei Worte. Der eine Begriff ist gewaltsam. Dasselbe wie wenn die Menschen Paulus geschleppt haben vor Gericht oder geschleppt aus der Stadt und haben ihn gesteinigt. Geschleppt. Deine Begierden können dich packen und schleppen. Zumindest wollen sie das. Das andere aber ist Verlockung. Und das ist ja Köder. Man stellt eine Falle und tut, okay, ich habe, Wildfallen oder auf jeden Fall diese Kameras. Okay, und Fabian Jüngel hatte Innereien von einer Gans und hat sie dann vor meine Kamera gestellt und das hat dann die Marder und die Füchse und am Ende ein Habicht angelockt. Nun, Innereien, okay, wenn sie frisch sind, kann ich schon ein Herz oder ein Magen eines Vogels essen, aber ansonsten werde ich dann durch nicht gelockt. Aber es gibt andere Dinge, die für mich verlockend sind, okay, aber ich darf nicht Vorkehrungen fürs Fleisch treffen, damit die Begierde wach wird. Denn ich sage euch, wenn die Begierde wach ist, packt sie mich an den Kragen und sagt, Junge, du musst mit. Oder sagt, hey, du sollst ja mit. Beide sind sehr kräftige Wirkungen. Du musst dorthin, wo du nicht hin willst, oder du willst dorthin, wo du nicht hin sollst. Das ist die Versuchung, und die entsteht aus den wachgerüttelten Begierden. Und dann aus der Versuchung, wenn man ihr nachgibt. Die Versuchung selbst ist nicht die Sünde. Gibt man ihr aber nach, dann wird sie Sünde. Und wie ihr wisst, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde wird schwanger und gebiert den Tod. Okay, und jetzt das, was ich euch versprochen habe. Hier sehen wir, dass der ganze Sog unseres Lebens hin ins Verderben ist. Die Welt, die Begierde, das Fleisch, die Sünde, der Teufel. Alles geht in eine Richtung und zwar hin ins Verderben. Und es gibt eigentlich nur zwei Richtungen. Es gibt die Richtung des Fleisches. Ich sagte, man ist im Fleisch. Die Bibel nennt das aber auch Knechtschaft. Man ist versklavt. Es ist ein Sklavenschiff. Und jede Menge Menschen sind im Fleisch. Nun, was hat aber dieser, der im Fleisch ist? Er hat ein Gewissen. Ein Gewissen ist wie ein Kompass. Vielleicht wisst ihr nicht, wie das geht. Ich habe ein Handy und das hat auch einen Kompass. Und ich sage euch, ich habe versucht, Uwe Müller in Bayern zu finden und bin in die falsche Richtung gelaufen. Endlich kam er und hat mich gerettet mit seinem Auto. Ich stand im Regen und konnte ihn nicht finden. Aber ein Kompass sagt, du läufst in die falsche Richtung. Deine Richtung stimmt nicht. Und ein Sextant ist eine Art, ist ein Werkzeug eines Matrosen und man erkennt, wo man ist. Und das ist zum Vergleichen mit dem Gesetz. Unser Kompass ist unser Gewissen und sagt uns, du läufst in die falsche Richtung oder du bist vom Kurs abgekommen. Aber wenn wir dann schauen aufs Gesetz, dann stellen wir fest, wir sind nicht am richtigen Ort. Aber wisst ihr was? Das ist keine sehr große Hilfe. Ich meine, einerseits schon, ich weiß, noch kann ich nicht aussteigen. Okay, ich hoffe zumindest, dass ich noch nicht aussteige, bis ich am Ziel bin. Diese Dinge, Gewissen und Gesetz, sind richtungsweisend. Sie sagen mir, die Richtung stimmt nicht und der Ort stimmt nicht. Aber sie sind ohne Antrieb. Ein Kompass wird dich nicht ans Ziel bringen. Ein Kompass schiebt dich nicht. Ein Sextant schiebt dich nicht in die richtige Richtung, hat keine Kraft. Ist nur Information gebend, aber nicht Kraft. Die haben keine Kraft. Dein Gewissen kann dich nicht zu einem besseren Menschen machen. Das Gesetz kann dich nicht zu einem besseren Menschen machen. Du stellst nur fest, ich schaffe das nicht. Und zudem gibt es, wie man sieht hier, einen Motor. Und das ist unser Fleisch. Und es schiebt uns in die Richtung hin ins Verderben. Und selbst wenn ich weiß, ich gehe in die falsche Richtung, aber mein Motor treibt mich in die falsche Richtung, ins Verderben. Nun, es gibt, wie gesagt, eine andere Gruppe von Menschen, eine andere Richtung. Und das sind die Leute, die im Geist sind. Und das ist nicht Knechtschaft, sondern das ist Sohnschaft. Wenn du im Geist bist, bist du ein Kind Gottes. Und das ändert dein Verhältnis zu Gott radikal. Aber die Frage ist, wie kann ich dann in dieses Boot rüber? Und das wäre eine Botschaft, Entschuldigung, hatte ich nicht in meinen Notizen. Das wäre eine Botschaft für ein anderes Mal. Aber darf ich denn sagen, du kannst dich nicht verbessern. Jesus ist der einzig Gute. Er ist der Gerechte, er sagte von sich, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, wenn du Jesus nimmst, wenn du den Weg nimmst, dann bist du aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Jetzt bist du richtig im Boot. Du bist in Christus, du bist im Geist. Du bist in der Wahrheit. Also glaube an den Herrn Jesus Christus, das ändert deinen Zustand. Jetzt bist du im richtigen Boot. Okay? Und auch du hast einen Kompass. Gott hat dir auch ein Gewissen gegeben. Der meldet sich positiv, wenn du etwas Gutes machst und sagt, schön, Bestätigung. Er meldet sich negativ, wenn du was Falsches gemacht hast, nach deinem Verständnis. Sagt, okay, das war nicht gut. Aber wie gesagt, das hilft uns nur zu erkennen, die Richtung stimmt oder stimmt nicht. Und auch wir haben das Gesetz Gottes. Und wir vergleichen uns mit dem Gesetz und sagen, okay, da gibt es eine Abweichung. Noch sind wir noch nicht am Ziel. Aber wie gesagt, das Gesetz wird dir aber nicht die Kraft geben, um gehorsam zu sein. Was du brauchst, und was du hast, ist, schaut hin, du hast auch einen Motor. Und dieser Motor heißt der Geist Gottes. Und dieser leitet uns, führt uns, treibt uns. Und wer nicht von Gott geleitet wird, wer nicht vom Geist geleitet wird, der ist kein Kind Gottes. Wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein. Merk, Auf der anderen Seite gab es diesen Motor nicht. Wer den Geist Gottes nicht hat, ist nicht seins. Jetzt bist du aber im Geist und du hast den Geist und er gibt dir die Kraft, er gibt dir die Fähigkeit, um in die richtige Richtung zu gehen. Er hat uns zu guten Werken geschaffen. Wir sind nicht aus guten Werken gerettet, das war Gnade, das war das Kreuz. Aber jetzt, wo wir im Boot sind, tun wir die guten Werke. Aber wisst ihr was? Wir könnten sagen, ja, alles in Butter. Nein, nicht wirklich. Und das hier, okay, jedes Beispiel hängt. Schaut mal. Schaut, was wir mit uns mitgeschleppt haben, als wir über das Kreuz ins andere Boot gegangen sind. Ist das nicht ein Ding? Schaut. Der Geist Gottes treibt uns in eine Richtung und wir haben, dummerweise, aber es war unvermeidlich, wir haben das alte Fleisch mit. Wir sind zwar in Christus, wir sind im Geist, wir sind errettet, der Geist Gottes hilft uns, aber wir haben das alte Fleisch, der Motor läuft noch und will uns in die andere Richtung noch, in dieselbe Richtung, die wir früher gegangen waren, will uns dieser Motor schieben. Was können wir tun? Okay, merkt oben links, die Situation wird beschrieben in Galater 5, Vers 17, das Fleisch und der Geist widerstreben einander. Und das ist wie unser Boot hier. Hier hast du die alten Dinge, die wir hätten ablegen müssen, und müssen es noch, das Fleisch. Und rechts seht ihr, wir ziehen den Herrn Jesus Christus an, und das ist das Leben im Geist. Und sie sind einander entgegengesetzt. Wir brauchen eine Schieflage, und zwar nicht eine seitliche. Wir wollen ja nicht, dass das Boot kentert. Aber, wisst ihr, der Motor kann gewissermaßen, ich rede jetzt von dem Motor des Fleisches, aus dem Wasser rausgenommen werden. Wisst ihr, der ist montiert. Und wenn du Vorkehrungen triffst, damit Begierde wach wirst, ist es, als würdest du ans andere Ende des Boots laufen und du nimmst dann diesen Motor und du kippst ihn um 90 Grad. Der Motor, der lief, der hat jetzt Kontakt zum Wasser, zum Strom und kann eine Wirkung auf dich haben. Aber was wir wollen, ist, dass dieser Motor des Fleisches, der Begierde, möglichst wenig Kontakt hat zu dem Strom, zu der Welt. Und wie können wir das machen? Wir wollen dem Fleisch weniger Wichtigkeit beimessen. Weniger Zeit investieren, weniger Aufmerksamkeit, weniger Zustimmung. Das Fleisch soll uns gestohlen bleiben. Und hungert gewissermaßen aus, wird leichter. Und wir versetzen unser Schwerpunkt auf den Geist, auf den Heiligen Geist, auf das Wort, auf die Dinge, also das, was man anziehen sollte. Zieht den Herrn Jesus Christus an, gib ihm die Herrlichkeit, im Hebräischen das Gewicht. Und dann bekommt unser Boot eine Schieflage, aber eine gute Schieflage. Schnelle Boote sehen auch so aus. Also vielleicht habt ihr das mal gesehen. Sie sind auf der Oberfläche und sehen aus, als würden sie rücklings rüberfallen. Und so eine Schieflage wollen wir haben. Zugunsten des Geistes, nicht des Fleisches. Und dann das glückliche Ende. Solange wir in diesem Leben sind, sind wir mit dem Fleisch behaftet. Aber wisst ihr, eines Tages werden wir zu Gott berufen und schaut mal, was passiert. Ist das nicht schön? Wir sind nicht mehr vom Fleisch behaftet. Da fällt der alte Motor ab. Und wir, nicht aus unseren Werken, aber der Heilige Geist, Gott nimmt uns zu sich in die Höhe und wir sagen, auf Nimmerwiedersehen, Ade Fleisch. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wie ist er? Er ist rein, sündlos. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, legt Sachen ab, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Also, kehren wir zu der Kabine zurück, zu der Umkleide. Der anständige Wandel zieht das Fleischliche aus. Tust du das? Wenn du noch kein Gläubiger bist, ermutige ich dich nicht, verbessere dein Leben. Nein, glaub an den Herrn Jesus Christus. Du kannst es nicht selbst tun. Aber ich rede jetzt zu den Gläubigen. Siehst du das Fleischliche aus? Siehst du den Herrn Jesus an? Und dann letztens, machst du es dem Fleisch schwer? Mach es dem Fleisch nicht einfach. Entziehe dem Fleisch so weit wie möglich die Hebelkraft. Lass das Fleisch in dir kein Hebel ansetzen, indem du dein Gewicht hin zum Geist verlagerst. Das ist, was Gott unter einem anständigen Christenleben versteht. Lasst uns ihm danken und wir schließen mit Gebet. Herr, ich hoffe, dass das für unsere Geschwister hilfreich war. Ich hoffe, dass es auch hilfreich war für solche, die noch nicht Kinder Gottes sind. Dass sie wissen, so etwas darf nicht zu dem verwandelten Leben gehören. Wenn ich mich für Jesus entscheide, dann wird es in meinem Leben keinen Platz mehr geben für wilde Partys, für die Unmoral und für dieses gegenseitige Beneiden und die Streitigkeit. Wir wollen dann nur den Herrn Jesus anziehen und uns verwandeln werden in sein Bild. Dann werden wir unser Möglichst tun durch deine Kraft, um dem Fleisch und den Begierden das zu nehmen, wo sie gerne ansetzen wollen in uns. Wir danken dir für das Werk Gottes in unserem Leben und für das Kreuz von dem Herrn Jesus Christus. Danke für den Herrn, durch den wir selig geworden sind, durch den wir aus der Finsternis in das Licht haben gehen dürfen. In seinem Namen bitten wir und beten wir. Amen. Amen.